45 Tage von der Bundestagswahl bis zum Koalitionsvertrag. Das ging flott. Wohl auch, weil Donald Trump Union und SPD Beine gemacht hat. Aber was steht nun im Koalitionsvertrag? Aufbruch in eine Reformgesellschaft oder das gefürchtete Weiter-so zur unbändigen Freude aller Populisten? Lektürestudium in der Phoenix-Runde. Schwarz-Rot am Ziel, was bringt der Koalitionsvertrag jetzt bei uns?
Phoenix-Runde.
Der Koalitionsvertrag ist ein Aufbruchssignal und ein kraftvolles Zeichen für unser Land. Die politische Mitte unseres Landes ist in der Lage, die Probleme zu lösen, vor denen wir stehen.
Dafür ist es notwendig, und das haben wir in den letzten Wochen getan, dass wir Gewissheiten hinterfragen, dass man sich von liebgewonnenen Projekten verabschiedet, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein dafür geschaffen haben, die großen Aufgaben anzugehen. Das musste die Union tun. Das musste die SPD tun. Und wir waren uns klar, wir werden uns künftig nicht alles leisten können. Wir müssen priorisieren.
Reden ist Silber, handeln aber Gold. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio, Julia Reuschenbach ist bei uns. Sie lehren und forschen zu Parteien, Wahlkämpfen, politischer Kommunikation am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Kerstin Münstermann ist Mitglied der Chefredaktion und Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Volker Riesing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Ein Buch über Friedrich Merz haben Sie auch geschrieben. Sein Weg zur Macht, der ja jetzt seiner Vollendung entgegengeht. Und Johannes Hillier ist Politik- und Kommunikationsberater, unter anderem für Politikverbände, Unternehmen, NGOs und Medien. Ihr aktuelles Buch heißt Mehr Emotionen wagen. Damit meinen Sie die demokratische Mitte und die politischen Emotionen, die da etwas vernachlässigt sind und etwas dürftig sind. Und das erwarten Sie ja auch von der neuen Koalition. Kerstin Münstermann, gerade haben wir es gehört aus dem Mund des zukünftigen Kanzlers und des zukünftigen Vizekanzlers. Aufbruchsignal heißt es da, kraftvolles Zeichen für unser Land. Alles Originalzitate. Große Aufgaben angeben, priorisieren. Ein starker Plan, sagt ja Friedrich Merz, sei das. Hat Schwarz-Rot da einen guten Plan vorgelegt?
Sie haben überhaupt einen Plan vorgelegt, das nach relativ kurzer Zeit. Ich glaube, das war heute das, was man so allgemein in der Bevölkerung, im Ausland und ich glaube auch bei den Koalitionären selbst so das Gefühl hatte, okay, super, es geht doch irgendwas voran in Deutschland. Ich glaube, es ist ein Werk geworden, bei dem alle das Gesicht wahren konnten. Das finde ich schon. Da stehen auch gute Sachen drin für die Wirtschaft. Ich glaube, Friedrich Merz war erfolgreich bei seiner Ankündigung, die irreguläre Migration zu bekämpfen. Aber unterm Strich keine Liebesheirat, aber ein Arbeitsauftrag.
Riesigen, an der Basis der Union rumort es ja schon, und zwar ziemlich gewaltig seit einiger Zeit, auch gerade während der Koalitionsverhandlungen. Wie viel CDU, CSU steckt denn in diesem 143 Seiten Papier?
Ja, zumindest mehr, als viele in den letzten Tagen befürchtet hatten. Insofern ist das jetzt mal eine Verschnaufpause. Aber es ist sicherlich nicht schwarz-rot am Ziel, sondern schwarz-rot am Anfang. Und gerade an der Basis wird sehr genau geschaut werden, ob das, was hier drin steht, dann auch umgesetzt wird. Es ist gerade, was beim Thema Migration angeht, ein Wechsel der Migrationspolitik sichtbar, aber er muss auch umgesetzt werden. Und das gilt auch für die Themen Wirtschaft und Sanierung des Staates, Bürokratieabbau. Da steht schon viel Richtiges drin. Ich habe heute mal ein bisschen mich umgehört. Es ist sozusagen, okay, dann macht mal. Wir sind gespannt. Ja? Also es ist noch eine... Es ist noch nicht Jubel bei der Union, aber ein retardierendes Moment.
Frau Reuschenbach, Eitelkeit und Gesichtswahrung, da verstehen die Parteien ja bekanntlich keinen Spaß. Spiegelt der Vertrag denn die Handschrift beider Parteien wider?
Ja, ich würde da an das anknüpfen, was Frau Münstermann gerade schon ausgeführt hat. Ich glaube, diese großen Befürchtungen auf beiden Seiten, dass man gänzlich zu kurz kommen und wirklich da irgendwie eine Koch-Kellner-Rolle bekommen könnte, die sind nicht eingetreten. Wir sehen aber schon, dass wir eine Situation haben, die sich jetzt im Vertrag auch lesen lässt, dass eben das das einzige Bündnis war, das möglich war. Und das hat die SPD natürlich auch in den letzten Wochen vor sich hergetragen. Aber insgesamt ist mein Eindruck, dass man tatsächlich das gemacht hat, was im Begriff Kompromiss drinsteckt, nämlich zu sagen, wir behalten unsere Unterschiede, wir machen sichtbar, wer für was steht, aber wir mühen uns wirklich in allen großen Feldern gemeinsam etwas Neues, Drittes zu schaffen und auf dieses Papier zu bringen.
Ilje, gute Politik braucht eine Erzählung. Das ist etwas, was Sie ja auch immer als Forderung aufnehmen an gute Politik. Enthält der Koalitionsvertrag eine gute Erzählung?
Nee, das finde ich nicht. Also ich finde, die Präambel setzt erstmal den Rahmen richtig. Die habe ich mir nochmal genau angeguckt. Da steht als erster Satz, wir stehen vor historischen Herausforderungen und in den nächsten 4 Jahren wird sich auch entscheiden, ob wir noch in einem freien, sicheren und wohlhabenden Land leben werden. Also das ist schon eine sehr große, sozusagen ein großer Rahmen erstmal, der da aufgesetzt wird. Und dann fehlt es aber tatsächlich, finde ich, an so etwas wie einer orientierungsstiftenden Idee, etwas, woraus man vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen könnte, obwohl ja die Voraussetzungen da wären. Also dieses Sondervermögen für die Infrastruktur von 500 Milliarden, auch die Reform der Schuldenbremse, das erleichtert ja erstmal das Politikmachen und auch etwas das Entwickeln einer Vision vielleicht. Aber diese Chance, die da eigentlich für wäre, jetzt etwas Größeres auch in einem kommunikativen Sinne zu entwickeln, das kann ich noch nicht erkennen. Wäre aber für die Zurückgewinnung von Vertrauen durchaus wichtig, finde ich.
Jetzt hat man sich ja mit Visionen nicht unbedingt aufgehalten bei den knapp 4-wöchigen Koalitionsverhandlungen. Am Ende ging es vor allem um das Thema Steuern. Da hat man sich ja noch mal verhakt. Wie bewerten Sie denn die Lösung, zu der die Koalition aus Schwarz und Rot da gekommen ist. Naja, wer profitiert, wer verliert?
Wenn der eine sozusagen mit Steuererhöhungen Wahlkampf macht und der andere sagt, wir senken die Steuern, dann ist das schon, sind das schon zwei Pole. Und ich glaube, das muss man immer auch sehen. Also die kamen schon nach einem sehr harten Wahlkampf von sehr weit her, Schwarz und Rot. Es war also ein unversöhnlicher Wahlkampf aus vielerlei Gründen. Und dass man sich dann einigt, dass man eben die Steuern quasi beibehält. Also der eine das nicht, man will kleine und mittlere Einkommen entlasten, das stimmt, aber für die Reichen werden die Steuern nicht angehoben. Dafür bleibt der Solidaritätszuschlag. Das kann man jetzt so ein bisschen verrechnen. Also dafür, glaube ich, hat man was erreicht. Für die SPD ist das Rentenniveau, diese Absicherung, das war das ein Herzensthema für Friedrich Merz. Ist es die Erleichterung für die Wirtschaft? Super Abschreibungen kommen jetzt. Den Industriestrompreis wollten beide, haben sie bekommen. Und die Mütterrente ist ja dieses soziale Feigenblatt, was sich die CSU die ganze Zeit umhängt. Das hat Markus Söder heute noch mal ganz ernsthaft betont. Das soll auch kommen, wobei ich mich da frage, warum in aller Namen. Und ich finde, was Sie angesprochen haben, also was nicht gekommen ist, das hätte ich mir gewünscht, eine Reform der Sozialsysteme.
Lassen Sie uns einen kleinen Moment bei den Steuern bleiben. Also Steuererhöhung war ja eigentlich gar nicht notwendig, weil der Soli ist ja geblieben.
Also ich glaube, das Signal ist anders, als das gerade beschrieben wurde, schon dieser Fokus auf Wirtschaft. Und da hat sich die SPD, glaube ich, mehr bewegt. Und es war auch in der Redeweise heute von Klingbeil erstaunlich, wie er fast das Narrativ von Merz übernommen hat. Wir wollen weniger Regulierung, wir wollen mehr Vertrauen auch in die Wirtschaft. Wir wollen, Leistung muss sich wieder lohnen, war der Begriff von Lars Klingbeil. Also
hat
hier
die
ist
SPD
schon.
Aber seit Monaten mit Blick aufs Bürgergeld.
Ja, sie hat sich da bewegt. Und also die große Vision, dass die Politik das Land gestalten muss, die fehlt mir nicht, sondern dass hier ein klares Signal ist, dass es eine wirtschaftliche Belebung in diesem Land gibt, die ist doch sichtbar. Und da gibt es eben Steuersenkungen und auch die Abschreibungsmöglichkeiten. Und interessant ist auch, das hatte sich verhakt, wie Sie gesagt haben. Und die Verhandler der Union haben hier ja das nicht geeinigt und haben hier auf den Konflikt gesetzt und haben dann in der Endrunde noch mal höhere Abschreibungen rausbekommen, als es zunächst in der Arbeitsgruppe schien. Und hier ist also, was wirtschaftliche Belebung angeht, ein deutlich stärkeres Signal, als das zunächst sichtbar war, auch sichtbar bei den Verhandlern auf Seite der SPD.
Und die größten Nörgler, die heute in den Reaktionen im Fernsehen zu bewundern waren, waren die Unternehmens- und Wirtschaftsverbände. Denen geht das alles nicht weit genug.
Ja, also ich möchte einen Tag erleben, an dem ein Koalitionsvertrag vorgestellt wird und keiner was zu nörgeln hat. Den streichen wir uns alle im Kalender an. Ne? Ich würde gerne noch mal ganz kurz, bevor wir über die Nörgler reden, noch zwei Punkte ergänzen bei dieser Debatte rund um das Steuerkonzept, das da jetzt vorliegt. Es geht ja nicht alleine nur um die Verbindung steuerliche Entlastung oder Belastung versus die Wirtschaft, sondern es geht auch um Gerechtigkeitsdiskurse an der Stelle. Also um die Frage, inwiefern reiche oder sozusagen hohe Einkommen stärker in die Pflicht genommen werden, weil in unserem Land eben tatsächlich untere Einkommensgruppen signifikant in bestimmten Bereichen benachteiligt sind. Man sich also gemeinsam Lasten teilt. Solidarität ist so ein bisschen der Begriff, der steckt im Soli ja drin. Aber ich finde, wir dürfen nicht alleine nur darüber reden, zu sagen, okay, da geht es nur um die Wirtschaft, da geht es schon auch noch um zwei, drei andere Punkte.
Also Gerechtigkeit entsteht dann, wenn es wirtschaftlich bergauf geht. Der Staat kann nur dann mehr verteilen, wenn mehr erarbeitet worden ist.
Ja.
Und das hat die SPD hier erkannt, aber offenbar noch nicht alle im Land.
Das, also danke für den charmanten Seitenhieb. Mir geht es auch gar nicht darum, dass man sagt, es geht, also der Staat soll da nicht sozusagen an seinem Einnahmenkonzept arbeiten, sondern es geht um die, wir waren ja bei den Erzählungen, um die Frage, was ist denn die Botschaft nach außen? Und wenn die Botschaft ist, wir müssen einfach nur Geld einnehmen und dann können wir es verteilen, aber wir lassen das Geld, das schon da ist und das in großer Summe bei reichen Vermögen existiert, quasi weitestgehend unangetastet, ist das für die SPD, glaube ich, zumindest auch ein Punkt, der jetzt in der Mitgliederbefragung, die ja ansteht zum Koalitionsvertrag, durchaus kritisch beobachtet werden wird, dass man sich da eben mit Teilen von sozialen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht hat durchsetzen können. Ich glaube, das muss man schon sagen, weil allein auf den Soli zu setzen, scheint mir als Argument mager. Ich würde aber gerne noch etwas anderes anknüpfen und vielleicht versöhnlichere Töne, lieber Herr Riesing, anschlagen an der Stelle. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Idee, es braucht eine große Erzählung, das ist, worauf es jetzt gerade ankommt. Weil wir ja erlebt haben, bei der Ampel hat man das versucht, unter diesem Begriff der Fortschrittskoalition wirklich so eine gemeinsame Erzählung anzubieten für die Menschen. Und am Ende steht jetzt ehrlicherweise, dass der Begriff von Fortschritt für ganz viele Menschen negativ besetzt ist und eigentlich eher angsteinflößend wirkt und in all dieser Geschwindigkeit, die die Welt hat, eine Veränderungserschöpfung auch bei vielen da ist, die sagen, komm mir jetzt bloß nicht noch mit noch mehr Fortschritt. Und insofern finde ich diesen Gedanken, ich weiß nicht, ob man jetzt in diesem Begriff Verantwortung für Deutschland das so schon wiederfindet, aber zu sagen, es geht jetzt wirklich erstmal darum, die Hausaufgaben zu machen und das, was existiert, zu revitalisieren, zu reformieren und auf Kurs zu bringen, eigentlich auch eine starke Erzählung, weil sie vielleicht glaubwürdiger ist als das große Narrativ, von dem man eben in den letzten Jahren gemerkt hat, dass man sich da unter Umständen gar nicht so gut wiederfindet.
Herr Hilje, die Bereitschaft zur Veränderung, von denen Frau Reuschenbach spricht, die setzt ja einiges voraus bei den Menschen. Haben ja das Gefühl, dass ihnen viel zu viel zugemutet wird. Was muss da sein, damit die Menschen auch mitmachen und einsehen, dass sich vieles ändern muss?
Also ich würde gerne einmal sagen, ich finde dieser Titel des Koalitionsvertrags Verantwortung für Deutschland, das ist ja, also ist fast eine intellektuelle Beleidigung, finde ich, weil das ist ja nur eine Tatsachenbeschreibung. Also formell hat jede Bundesregierung die Verantwortung fürs Land und da steckt ja wirklich keinerlei Ambitionsniveau drin. Also deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Es muss nicht die große Erzählung sein. Ich sprach von einer sinnstiftenden Idee. Also dass man schon so etwas sagen könnte, ja in 4 Jahren stellen wir uns vor, dass wir vielleicht beim Thema Schienenausbau, übrigens zur wirtschaftlichen Belebung gehören ja nicht nur Steuersenkungen, sondern auch die Modernisierung der Infrastruktur, braucht auch die Wirtschaft, weil das eben da auch nicht vorkam. Wir wollen so und so viel Strecke Schiene bauen, wir wollen so und so viel Schulen und Kitas saniert haben und so weiter. Es gibt sehr wenig konkrete Ziele, finde ich, in dem Koalitionsvertrag. Ja, für das Sondervermögen Infrastruktur wird noch ein konkretes Gesetz kommen. Aber da also hat man, wie gesagt, eigentlich die Möglichkeit, auch ein bisschen Begeisterung in einer schwierigen Zeit auszulösen. Aber es wird nicht gemacht. Und Friedrich Merz hat, finde ich, keinen guten kommunikativen Start bisher hingelegt. Also er hat schon in dieser Zeit, wo dann die Entscheidung getroffen wurde, Lockerung Schuldenbremse und Sondervermögen, irgendwie gesagt, ja, ich habe es ja eigentlich schon immer auch vor der Wahl gesagt. Das hat ihm keiner abgenommen, weil es da genug Gegen Aussagen auch von ihm gibt. Und jetzt war das heute auch wieder so ein bisschen verdruckst. Also ich habe da keine Aufbruchsstimmung wahrgenommen und das muss sich schon ändern, weil wir haben ja gesehen bei Olaf Scholz, der hat auch keine kommunikative Beziehung zu den Menschen aufbauen können und ist an diesem atmosphärischen Aspekt letztlich auch ein Stück weit gescheitert.
Also ich würde dem widersprechen. Ich fand, dass Friedrich Merz heute gezeigt hat, nachdem er viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren hat, gebe ich Ihnen recht, dass mit der Schuldenbremse und keine Schulden machen vor der Wahl und dann sofort nach der Wahl genau das Gegenteil tun. Er war kommunikativ sehr ruhig. Er ist in keinerlei Talkshow mehr aufgetreten, im Gegensatz zu Lars Klingbeil und Markus Söder zum Beispiel. Die haben dann zwar auch nichts gesagt, aber er war noch nicht mal zu sehen. Und ich finde, dafür hat er heute ziemlich unbeirrt eigentlich den Kurs mit diesem Vertrag Verantwortung für Deutschland gehalten und hat schon seine Punkte gemacht. Also ich hatte eher Angst, dass wir einen defensiven Menschen erleben, der Kanzler werden will. Und das, glaube ich, kann er sich jetzt nicht mehr leisten. Aber im Gegensatz zu den letzten Wochen, die Rede im Bundestag, als er für das Sondervermögen bei den Grünen warb, war grottenschlecht. Das hat er also wirklich versemmelt. Da hätte man sich eine staatstragende Rede gewünscht. Und dafür fand ich heute, hat er eigentlich einen ziemlich klaren Pfad vorgegeben. Ich fand auch Klingbeil ziemlich klar und staatstragend und nicht nur so Phrasen, die er manchmal auch immer wiederholt. Markus Söder hat es ein bisschen belebt durch viele
Klamauk
oder ja, eine gewisse Attitüde. Aber ich fand eigentlich, hat man Merz heute zum ersten Mal so wahrgenommen, Mensch, der könnte Kanzler jetzt werden und wenn das wird, vielleicht wuppt das doch.
Eins ist ja vielleicht was auch im Unterschied zur Ampel, was man noch an der Stelle ergänzen kann, nämlich es gab ja jetzt auch in den letzten Tagen wieder viele Umfragen, die auf die Kanzlertauglichkeit, Fähigkeit von Friedrich Merz schauen und anderes. Und damals gab es ja so eine Art, sagen wir mal, einen Hauch von Vertrauensvorschuss, also ein Stück Euphorie, ein bisschen was Neues, natürlich auch geschuldet dieser langen Kanzlerschaft von Angela Merkel vorher. Und jetzt, glaube ich, sind wir eher an so einem Ernüchterungspunkt. Also es gibt nicht viel Vertrauensvorschuss jetzt, dass das wirklich ein großer Wurf wird und dass man ihm und auch denen, die er jetzt ins Kabinett holen wird, viel zutraut, sondern dass man eher sagt, dann stellt das jetzt mal unter Beweis, dann liefert jetzt erstmal was und dann schauen wir weiter. Und insofern, glaube ich, ist eine große Frage, und in der Friedrich Merz sich eben auch beweisen könnte, ob es gelingt, sich von dieser Skepsis, von Umfragen, natürlich auch von einer bärenstarken AfD in der Opposition ein Stück weit erstmal unbeirrt zu lassen und diesen Kurs, Frau Münzermann, wie Sie es gerade am Tag heute beschrieben haben, eben auch zu halten. Und das ist ja vielleicht eher das, was wir bei Friedrich Merz in den letzten Monaten häufiger gesehen haben, was nicht immer so gut funktioniert hat, dann im Grunde einfach die Segel zu setzen und erstmal zu fahren, sondern dann doch hier und da wieder stärker nach dem Wind zu schauen.
Die SPD hat sich das Finanzministerium gesichert. Das könnte auf den Parteivorsitzenden und zukünftigen Vizekanzler Lars Klingbeil hinauslaufen. Das ist immer noch im Moment im Bereich der Spekulation, aber da liegen wir wahrscheinlich nicht allzu falsch. War das strategisch klug, sich dieses Ministerium zu sichern für die SPD? Ich meine, das zweite wichtigste Ministerium im Kabinett ist dann im Prinzip ja eigentlich für die SPD auch reserviert. Aber war es strategisch klug, sich ausgerechnet dieses Ministerium zu sichern?
Ich glaube in der Tat, dass das richtig war. Denn damit ist auch am Kabinettstisch und das Finanzministerium hat Verfassungsrang klar, Geld ausgeben geht nur über meinen Schreibtisch. Und das war, finde ich, auch heute noch mal eine kluge Ankündigung, dass man gesagt hat, erstens von den Sondervermögen ist noch nichts ausgegeben und wir wollen in den nächsten 4 Jahren nur 150 Milliarden ausgeben, also einen Teil. Das heißt, hier wird jetzt nicht, werden nicht die Spendierhosen angezogen, sondern es wird sehr klug geschaut, wie ausgegeben wird. Und dazu hat sich Klingbeil bekannt. Das muss er auch durchhalten. Da wird man sehen, wie er, das wissen wir noch nicht, im Kabinett als Minister sich verhält. Ich bin gespannt, ob er die Ausgabenwünsche, die traditionell bei den anderen Ministerien, die die SPD gezogen hat, immer groß sind, Ob er dann sozusagen die eigenen Wünsche auch diszipliniert, das wird man sehen müssen.
Immerhin war er heute derjenige, der unterstrichen hat, dass die Formulierung des Koalitionsvertrages unter Finanzierungsvorbehalt
war. Das fand ich hochbeachtlich.
Auch erst auf Nachfrage, aber vorher hat das gar niemand irgendwie angemerkt.
Und er hat, glaube ich, auch, wenn man es ganz genau nimmt, sogar nur gesagt, da, wo es einen Vorbehalt gibt, steht es drin. Und dann findet man aber eben den Satz, der sagt, alles steht unter
möglicherweise haben manche Abgeordnete seiner Fraktion erst in diesem Moment erfahren, dass vielleicht doch nicht alles da in den Himmel wachsen kann. Jetzt sind ja in der Tat auch, ist nicht versprochen worden, dass demnächst gebratene Tauben fliegen. Aber wie lange hat diese Koalition jetzt Zeit, bei den ganzen Ankündigungen die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen, bei allen Problemen, die auch von außen auf uns einstürmen, den Menschen zu zeigen, dass sich spürbar etwas bessert? Wie lange hat sie Zeit mit Resultaten, die die Menschen auch merken und die dann auch sie zufriedenstellen mit dieser Regierung?
Naja, man spricht ja immer als erstes so von den ersten 100 Tagen. Dann wird sicher irgendwie auch medial eine erste Zwischenbilanz gezogen. Halte ich immer für sehr früh, weil da sind kaum irgendeine, also es gibt kaum die Möglichkeit, in so kurzer Zeit politische Resultate zu erzeugen. Da fand ich wiederum heute Friedrich Merz, wir sprachen gerade über seine Kommunikation, auch schon fast etwas zu selbstbewusst beim Thema Migration. Er hat nämlich gesagt, dass da sehr kurzfristig spürbar werden wird, dass die irreguläre Migration, er sagt ja jetzt weitgehend beendet, er sagt nicht mehr, dass ausnahmslos keine mehr reingelassen werden, die keine Berechtigung haben, wie er es noch in seinem Fünf-Punkte-Plan sagte. Aber da, also würde ich eher dazu raten, die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu hängen. Wir wissen, ohnehin ist die weltpolitische Lage so fragil, dass sehr, sehr schwer die Politik zu planen ist. Und ich würde dieser Koalition jetzt erstmal das erste Jahr geben und dann schauen wir mal, was passiert, ob man da vielleicht erste Bewegung auch im Sinne einer wirtschaftlichen Erholung sehen kann. Aber mir wäre es jetzt zu früh, wenn man jetzt schon nach den ersten 100 Tagen dann von irgendwelchen Misserfolgen oder so weiter sprechen würde.
Aber wenn ich da noch mal zu sagen darf, in der Migration müssen die wirklich liefern. In einem Jahr sind Landtagswahlen im Osten, in Baden-Württemberg. Das wird der Lackmustest. Also tatsächlich glaube ich, dass diese Koalition überhaupt keine Pause machen kann. Sie müssen in diesem Jahr noch zwei Haushaltspläne verabschieden. Und sie müssen tatsächlich bis Herbst in der Migration spürbar was ändern, um einen Effekt dann auch bei den Landtagswahlen zu sehen, um das Signal zu senden, wir haben hier wirklich was vor. Das war so ein
Also Sie profitieren ja gerade eigentlich jetzt von dem, was Frau Faeser im Innenministerium schon alles umgesetzt hat.
Grenzkontrollen gibt es schon, die wirken. Die Migrationsanträge sind zurückgegangen. Europa,
Zahl der Abschiebung ist gestiegen.
Europa möchte nicht durchlassen. Also ich glaube, die Merz profitiert davon, dass wir mittlerweile von Nachbarländern umgeben sind, mit denen er ja sich auch jetzt on good speaking terms stärken will.
War das dann für die, also ein Pluspunkt für die Union in Sachen Migration? Dieses Thema war ihr ja im Wahlkampf sehr wichtig, weil ja die SPD, Frau Faeser, Sie haben es ja gesagt, immer darauf hingewiesen hat, ja, wir haben ja schon vieles gemacht, wir sind ja schon viel restriktiver geworden bei den Grenzkontrollen, bei Zurückweisungen, bei dem Versuch, mehr Leute abzuschieben. Da ist die SPD ja im Prinzip mit der Union im Moment oder ist da hinterher. Ist das wirklich so eine Handschrift der Union jetzt in diesem Koalitionsvertrag gewesen?
Naja, also ich glaube, man kann Olaf Scholz vorwerfen, dass er das ganz lange weggedrückt hat, das Problem. Und als sie dann aufgewacht sind und tatsächlich Maßnahmen ergriffen haben, die wirksam sind, das hat Frau Faeser zu Recht, wie ich finde, vorgestellt, dann sozusagen hat man gesehen, man kann etwas tun und wir müssen das Problem gar nicht aussitzen, sondern wir können etwas unternehmen. Und das spricht jetzt schon für Friedrich Merz. Und ich glaube auch Lars Klingbeil als Hauptverhandler der SPD ist bei dem Thema gar nicht so weit entfernt. Klingbeil hat aber durchgesetzt, es gibt nach wie vor ein individuelles Asylrecht in Deutschland. Das wurde nicht angetastet. Aber Friedrich Merz hat schon heute Dinge vorgestellt, die den Ton deutlich verschärfen. Also Familiennachzug aussetzen, überhaupt freiwilligen Programme zu beenden. Das war in der Ampel etwas, was den Grünen ein Herzensanliegen war. Da ist nichts passiert. Also es wird sich etwas ändern. Auch die Widmung sozusagen, wenn Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen, dass die nicht mehr automatisch im Bürgergeld sind. Das sind so Themen, die wurden in der Ampel immer mal diskutiert und sind dann letztlich an den Grünen gescheitert. Jetzt sind sie da und ich glaube, dass die SPD am Ende in den Kommunen bei ihren Bürgermeistern, die werden sagen, super, endlich macht der Bund was, denn das kommt uns hier zugute. Also die Klage über Überforderung von Schulen, von Kommunen ist ja schon wirklich auch bei der SPD.
Da kann man natürlich auch nicht sagen, dass schon genug passiert ist. Da muss noch geliefert werden.
Hat die SPD also dann doch möglicherweise da Zuständnisse gemacht in diesem Bereich Migration?
Ja, also zweifelsohne. Ich würde nur davor warnen, im Grunde ist das ja also ein Narrativ, um den Begriff nochmal zu bemühen, dem wir jetzt schon seit Jahren hinterherlaufen, zu sagen, also wenn Migration anders stattfindet, dann werden wir zum Beispiel bei den Wahlen nächstes Jahr Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern andere Wahlergebnisse sehen. Und da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dran. Also ich bin noch nicht überzeugt und von allem, was auch die Politikwissenschaft über rechtspopulistische Parteien, über die Wählerschaft der AfD weiß, dass das geeignet wäre, tatsächlich diese Menschen für die anderen Parteien wieder stärker anzusprechen. Und zwar eigentlich aus einer sehr schlichten Logik. Und das ist etwas, was die AfD nach diesem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag in der letzten Plenarwoche im Januar schon sehr stark gemacht hat. Nämlich, dass sie merken, dass ihre Positionen jetzt wirken. Mhm. Also, dass im Grunde Dinge durchgesetzt werden, die AfD seit langem fordert. Nicht alles. Also klar, auch da gibt es wieder Unterschiede. Aber dass im Grunde dieser Hashtag, den die Partei auch benutzt, nämlich AfD wirkt, im Grunde verfängt. Und das führt bei den eigenen Wählerinnen und Wählern eigentlich viel mehr zu einer Konsolidierung und dem Gefühl, dass man im Grunde da, wo man ist, richtig ist.
Was muss die Koalition da tun? Sie haben ja auch publiziert, ja. Da gibt es ein Buch von Ihnen, Defekte Debatten. Das zeigt ja, wie sehr verfahren die Situation ist, wie tief dieses Zerwürfnis in der Gesellschaft ist. Das heißt also, Migration, restriktive Migrationspolitik zu machen, genügt nicht. Was muss da jetzt gerade im Angesicht dieser neuen Koalition noch mehr passieren?
Also, jetzt muss ich eine Schleife drehen, die hoffentlich zeitlich reinpasst. Im Grunde gibt es ja zwei Gruppen, über die wir sprechen. Es gibt eine Wählerschaft, die tatsächlich sich eine wesentlich restriktivere Migrationspolitik wünscht. Und die kann man natürlich versuchen, über diesen Weg zu adressieren. Aber ich würde eben vermuten, es kann gut sein, dass die erstmal dort bleiben, wo sie sind, weil sie da im Grunde jetzt das Gefühl haben, dass diese Forderungen, die dort immer schon erhoben wurden, umgesetzt werden. Und dann gibt es aber einen größeren Teil, bei dem man sich aus Sicht der neuen Koalition meines Erachtens mal fragen müsste, wieso kann man die eigentlich so erfolgreich zum Beispiel gegen Migration instrumentalisieren oder in Stellung bringen? Und das sind in Wahrheit diese Statusbefürchtung oder die Befürchtung vor Statusverlust und Entwertung. Also zum Beispiel Konkurrenz um Wohnraum, Konkurrenz um Arbeitsplätze, um andere sozusagen gemeinschaftliche Güter oder Möglichkeiten. Und das zu bearbeiten, scheint mir eigentlich der viel erfolgversprechendere Weg zu sein. Und zwar egal, ob bei ostdeutschen oder westdeutschen Landtagswahlen oder eben auf der Bundesebene.
Das Problem der irregulären Migration muss ja nicht gelöst werden wegen der AfD, sondern weil es alle im Land umtreibt und weil es die Kommunen und die vor Ort die Leute umtreibt. So, da fängt es schon an.
Aber Sie haben ja selber die Verbindung nicht, dass, zu den Landtagswahlen im nächsten Jahr hergestellt.
Die Verbindung zu den Landtagswahlen ist, dass das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik wiederhergestellt werden muss und die Probleme gelöst werden muss. Mhm. Und das ist sozusagen kein Problem der AfD, dass wir hier ein Problem mit irregulärer Migration haben.
Aber es ist nicht nur Migration. Genau. Also es gibt ja auch die wunderbaren Daten, die zeigen, dass die AfD gerade in Ostdeutschland da besonders stark ist, wo besonders wenig Migranten sind. Richtig. Natürlich, Sie sagen es ja, die erleben sozusagen die Probleme auch anderswo im Land. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt auch den Zusammenhang zwischen räumlicher Strukturschwäche, auch Abwanderung von vielen Menschen aus Landkreisen und Wahlerfolgen der AfD. Und deshalb würde ich noch mal betonen, dass auch dieses Sondervermögen Infrastruktur eine Chance ist, den Populismus zu bekämpfen. Weil die Menschen, wenn sie merken, in ihrem Umfeld bricht die Infrastruktur weg, auch die soziale Infrastruktur. Es geht nicht nur um Straßenbrücken und so weiter.
Krankenhäuser, Busverbindungen.
Ja, die Sporthallen, die Schwimmbänder, all das. Genau. Die sozialen Räume, die sozialen Orte, wo man sich früher noch mal getroffen hat. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist das alles ein Katalysator auch für Populismus und für die AfD. Und deshalb muss das auch mindestens, finde ich, ja mit gleicher Vehemenz angegangen werden.
Also das, was Sie sagen, heißt ja Vertrauen zurückgewinnen bei den Menschen. Kann das denn, Sie haben jetzt den Infrastrukturfonds ja genannt, kann das gelingen mit diesem Programm, das sich die Koalition jetzt gibt? Gerade die Punkte, die Sie jetzt erwähnt haben, also nicht nur die AfD, nicht nur das Thema Migration in den Vordergrund zu schieben, sondern eben auch diese massiven Defizite in bestimmten Teilen des Landes?
Also ich finde, der Koalitionsvertrag ist da noch sehr unkonkret. Und da kommt ja noch ein Gesetz, was dann auch die ganzen Maßnahmen, die damit finanziert werden sollen, konkretisiert, näher beschreibt. Darauf müssen wir sicher warten. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass die Kommunen mit eingebunden werden. Und es war ja immer davon die Rede, dass auch 100 Milliarden an Länder und Kommunen gehen soll. Weil die Kommunen wissen tatsächlich, wo der Schuh drückt, wo investiert werden muss, was kaputt ist, was die Leute nervt, was repariert werden muss. Also ich würde eigentlich dafür plädieren, dann noch sozusagen die Verhältnisse, die finanziellen Verhältnisse weiter Richtung Kommunen zu verschieben, weil die auch sehr viel der Investitionen letztendlich stemmen müssen. Und diese Kooperation, und das könnte ja wiederum auch ein Teil einer Erzählung werden, Frau Reuschenbach, Sie werden den Begriff heute nicht mehr mögen, aber so eine sozusagen gemeinsame, so ein gemeinsames Projekt von Bund und Kommunen zusammen, die Länder auch dabei, das hätte auch mal was von konzertierter Aktion unterschiedlicher politischer Ebenen.
Jetzt müssen wir verschiedene Aspekte ja noch beleuchten im Koalitionsvertrag. Also ein Evergreen der Reformpoesie ist ja dieser Satz, es gibt ja eine Reform, die keinen Cent kostet. Bürokratieabbau. Ja. Ist das tatsächlich so? Denn das wurde ja auch heute wieder immer wieder von Neuem gesagt. Also das wird jetzt durch ein neues Ministerium, aber eben auch durch die Beseitigung von Regeln, Vorschriften, Planungsverfahren. Markus Söder hat ja gesagt, das geht jetzt ratzfatz. Da machen wir jetzt ganz schnell einen kurzen Prozess.
Carsten Lindemann würden sagen, einfach mal machen. Die Einfach-mal-machen-Koalition. Ich glaube, es wäre ein Segen, neulich mit jemandem aus der Baubranche gesprochen, also um hier ein Haus oder eine Wohnung zu bauen. Ich weiß, er sprach von 6.000 verschiedenen Regelungen. Ich glaube, man kann sich nicht mehr, man hat ja mal die Idee, one in, one out, also eine Regel mehr, eine raus. Ich glaube, es müssen ganz, ganz viele raus. Und ich habe schon
seit langer Zeit versprochen und es ist wenig passiert.
Ja, aber da spielen ja auch oft Umweltauflagen, öffentliche Ausschreibungen und so weiter eine Rolle. Und wenn man sich da ehrlich macht, in die Augen guckt und sagt, das kann weg, dann kann das gelingen. Aber dann muss man es machen. Ich glaube, dass die Idee, dass man den Staat verschlanken will, das war ja heute auch großes Thema. Es gibt jetzt ein Ministerium für auch Staatsmodernisierung. Dann wäre das ein Ansatz, den wir, glaube ich, uns alle wünschen würden und der ein wenig das Vertrauen in diesen Staat, der manchmal so überbordend ist, dass man ja selber persönlich jeden Tag irgendwie denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre toll.
Aber die spannende Frage ist natürlich, ob da die Dinge miteinander Schritt halten. Also einerseits diese Digitalisierungs- und Modernisierungsoffensive. Andererseits wissen wir, dass wir häufig und gleichzeitig aber der Wunsch, 8% des Personals in der Bundesverwaltung abzubauen. Das ist wirklich richtig viel. Und wir wissen auf der anderen Seite, ich will mir die Position gar nicht zu eigen machen, aber ich las das jetzt schon mehrfach aus Sicht von Ökonomen, die sagen, eigentlich bräuchten wir mehr Bedienstete, weil ein Hauptproblem dieses Bürokratiefrustes, den alle immer wieder spüren, zum Beispiel ist, dass die Dinge einfach nicht schnell genug gehen, dass zu wenig Leute da sind, zu hoher Krankenstand.
Also da bin ich Lieferkettengesetz, die Abschaffung des Lieferkettengesetzes,
genau.
Ist ein riesen
Vorteil. Aber so in der Alltagsverwaltung für die Menschen, glaube ich, ist die spannende Frage.
Das Lieferkettengesetz schafft allein schon so viel Bürokratie ab. Mhm. Aber tatsächlich ist auch interessant, ich habe da mit einem Ökonomen drüber gesprochen, Digitalisierung schafft nicht automatisch Bürokratieabbau. Klar. Das Lieferkettengesetz wäre mit Karteikarten gar nicht machbar. Auf die Idee, sowas zu machen, kann man nur mit Digitalisierung kommen. Aber dass heute auch gesagt wurde, wir machen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung Abstriche, um beschleunigt bauen zu können, ein Riesenschritt, dass das Verbandsklagerecht eingeschränkt werden soll. Ein Riesenschritt hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass die SPD das mitmacht. Das sind schon ganz gute Signale.
Herr Hillier, jetzt ist einigen aufgefallen, dass die SPD bei diesem wirklich lausigen Wahlergebnis von etwas mehr als 16% bei der Zahl wie auch bei der Qualität und der Bedeutung der Ministerien, wir haben über das Finanzministerium ja schon gesprochen, doch eigentlich ganz gut abgeschnitten hat. Können Sie sich das erklären? Das sind doch durchaus attraktive Ministerien. Wir können ja gleich gucken, was für die Union da noch übrig geblieben ist, die ja sich für den Wahlsieger gehalten hat. Was könnte da dahinter stecken? Ist das ein Zugeständnis, eine Beschwichtigungsgeste der Union?
Nein, ich glaube, das ist erstmal der Tatsache geschuldet, dass die Unioner keine Alternative hatte. Also sie musste schon auch Wünsche der SPD einfach erfüllen, weil die Union also sozusagen zu einer Koalition verdammt war mit der SPD. Trotzdem würde ich sagen, ist das nicht nur dann dieser Tatsache geschuldet, sondern auch dem Verhandlungsgeschick von Lars Klingbeil. Also ich habe Lars Klingbeil als einen geschickten und strategisch klugen Verhandler erlebt. Es gab auf der Union einige wie Jens Spahn, die dann im Bereich Wirtschaft für die eigene Seite viel rausgehandelt haben. Aber ich glaube, Lars Klingbeil war da die treibende Kraft bei der SPD. Und die Aufstellung jetzt der Ministerien ist durchaus auch etwas, was zumindest zum Teil sozusagen diesem Erfolg zuzurechnen ist, allerdings auch nicht durchgängig. Also das Thema Wohnen hat man ja weiterhin. Stadtentwicklung heißt es jetzt noch zusätzlich, dieses Ministerium. Das war keine Erfolgsgeschichte im letzten Jahr. Man hat jetzt im Koalitionsvertrag nicht wieder so eine große Zahl reingesetzt. Das habe ich genau nachgeguckt. Es wurden sowieso weniger Zahlen. Es wurden sowieso weniger Zahlen reingesetzt, auch für die Ladesäulen zum Beispiel. Aber da werden wir wahrscheinlich am Ende auch wieder sozusagen eine unterschiedliche Performance sehen. Manche Häuser, das Finanzministerium hat jetzt sowieso viel Geld, dann ein bisschen die Macht immer, auch das Geld zu kontrollieren. Pistorius kann, wenn er Verteidigungsminister bleibt, auch mehr investieren und modernisieren. Aber bei den anderen Häusern muss man dann sehen.
Also wenn jetzt ambitionierte CDU-Politikerinnen und Politiker auf das blicken, das Tableau der Ministerien, die der CDU bleiben, wird da helle Freude in der Fraktion sein?
Ja, also die SPD hat sehr gut verhandelt, würde ich auch sagen. 7 Ministerien, starke Ministerien, Arbeit ist bei ihnen geblieben, Verteidigung, Finanzen, super. Aber ich glaube, die CDU will regieren, das aus allen Poren dringt das. Man stellt den Kanzler, man hat den Wirtschaftsminister, wichtiges Thema, gucken, wer den besetzt. Und dabei ist die Energie, auch darf man nicht vergessen, wichtiges Thema bei der CDU geblieben. Ja gut, und dass man dann irgendwie so ein bisschen nach unten abrüsten muss, das ist ja ein jeder greift zu. Das Thema Innen ist bei der CSU geblieben oder hat die CSU bekommen. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil die haben am lautesten geschrien zum Thema Migration, wenn ich es mal so sagen darf. Und da müssen sie jetzt auch liefern. Und ich glaube, bin sicher, Alexander Dobrindt wird das machen. Mhm. Das wird er schon auch, also sein Herzensanliegen, das wird er schon auf die Strecke bringen.
Aber ist, Riesing, die CSU da wieder voll auf ihre Kosten gekommen? Law and Order, Hochburg der Rüstungs- und Raumfahrtindustrie, also Forschungsministerium und natürlich Raumfahrt gehört dazu und natürlich Landwirtschaft, genau das, womit die CSU sich im Freistaat profilieren kann.
Also ich glaube tatsächlich, dass Markus Söder sehr gut verhandelt hat. Zumal er nicht nur diese 3 Ministerien bekommen hat, sondern sie auch noch so zusammengeschnippelt hat, wie es ihm besonders gut gefallen hat. Also Heimat auch noch dann wieder jetzt bei dem Innenministerium rauszuoperieren und da hinten reinzubasteln, das wird nicht einfach, das Bildungs- und Forschungsministerium zu zerschlagen zu so einem Raumfahrt- und Forschungs- und Innovationshaus, das war immer sein Traum, das ist ihm gelungen. Man muss da sagen, dass die Gefahr da groß ist, dass diese Häuser zu lange mit dem Umbau beschäftigt sind, als dass sie ins Handeln kommen. Also die Zuschnitte klingen nicht unlogisch, nur das Umbauen dieser Häuser dauert einfach. Also es wäre zu wünschen, dass dann die nächsten 16 Jahre es auch so bleibt. Mhm.
Würde ich Ihnen ausnahmsweise mal zustimmen. Also gerade für den Bereich also Bildung und Forschung, zu dem ja zum Beispiel auch die Hochschulen gehören, würde ich auch sagen, ist das ein weitreichender Eingriff. Und das wäre tragisch, wenn man sich einerseits so viel Agilität vornimmt und so viel Modernisierungsoffensive ausstrahlen möchte und dann aber im Grunde in diesem Alltag der Ressortzuschnitte erstmal 1,5-2 Jahre versinkt. Das wäre vergossene Milch.
Und noch, Sie haben nach der CDU gefragt, eine Kröte muss die CDU ja schlucken, wenn man so sagen darf. Also das Gesundheitsministerium, wo ganz große Reformen anstehen müssen, Pflege und Gesundheitsreformen sind eigentlich, die sind nicht mehr zu verhindern, weil sonst sind die Beiträge zu hoch oder die Steuermittel zu groß, die man dafür aufwenden muss. Das hat die CDU bekommen und das wird interessant. Also Karl Lauterbach wollte unbedingt weitermachen, der SPD-Gesundheitsminister, der ist jetzt raus, zumindest mit diesem Ministerium. Aber damit hat man etwas sich sozusagen eingefangen, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr anstrengend wird in den nächsten Jahren.
War vielleicht der Vergeltungsakt für das Wohnungsbauministerium auf SPD-Seite.
Also genau. Was auch noch anstrengend werden könnte, ist, glaube ich, das Thema Klimaschutz für die Union. Mhm. Also sie hat jetzt das Ministerium, ist wieder zusammen, Umwelt und Klimaschutz, aber mit wenig Ambitionen im Koalitionsvertrag. Also Herr Jung, der ein ausgewiesener Umwelt- und Politiker ist, das steht außer Frage, hat aber eigentlich nicht wirklich viel sozusagen an Ambitionen mitbekommen. Und da fand ich heute auch die Ansage von Friedrich Merz doch etwas unglaubwürdig Richtung der jungen Generation. Er sagte ja in seinem Eingangsstatement, auch die jungen Leute könnten sich freuen über diesen Koalitionsvertrag. Von Klima hat er dann selber gar nicht geredet, zwar nur Frau Esken, die das Thema ansprach. Und da, glaube ich, spricht er, wenn überhaupt, nur ein Teil der jungen Menschen an, weil es gibt einen großen Teil der jungen Menschen, denen ist das weiterhin sehr wichtig. Und da ist sehr, sehr wenig drin in diesem Koalitionsvertrag, maximal Stillstand, würde ich sagen.
Herr Hilje, Sie haben sich in den letzten Tagen und Wochen viel mit dem Kommunikationsverhalten von Friedrich Merz beschäftigt, war auch einiges zu lesen. Kann aus ihm denn noch ein guter Kanzler werden?
Ja, selbstverständlich. Also man darf so einen Menschen, wenn er die Kanzlerschaft ja noch nicht mal angetreten hat, noch nicht abschreiben. Also das wäre natürlich übertrieben. Aber er hat, glaube ich, in der Vergangenheit hoffentlich gelernt, dass er teilweise seiner Impulsivität erlegen ist in manchen Situationen, dass er Dinge gesagt hat. Gab auch bei diesem Fünf-Punkte-Plan zu Migration diese Formulierung, keine Kompromisse mehr möglich, war eine Antwort auf eine Journalistenfrage, stand nicht auf dem Sprechzettel. Aber Kompromisse sind da heute wieder zu finden im Koalitionsvertrag, sodass da doch, wenn man sozusagen solche absoluten Angaben macht oder Aussagen, dass man dann doch sehr schnell von der Realität und auch von der Kompromisskultur, die wir richtigerweise haben, in Deutschland eingefangen wird. Also da, glaube ich, muss er selbst ein bisschen an sich arbeiten und gleichzeitig würde ich aber ihm auch nicht zu einem zu technokratischen Kommunikationsstil raten, weil gerade auch diese Ansprache an das Milieu, was enttäuscht ist, was zum Populismus tendiert, ich glaube, da wäre schon so etwas wie Mut machen, auch dieses Vermitteln von Stolz, den Begriff hat er sich ja mal zu eigen gemacht im Wahlkampf, das muss unterfüttert werden, das kann da, glaube ich, nicht schaden.
Auch die Selbstverachtung der neuen Koalition hat ja ihre Grenzen. GroKo will sie nicht mehr heißen, dafür ist sie zu klein. Jetzt gibt es ja Ideen, wie man möglicherweise die nennt. Da gibt es also SchrokO. Schwarz-rote Koalition, SchrokO. Black-rot habe ich auch noch gelesen. Marienkäfer-Koalition, was passt denn? Wir müssen ja mit diesem Label und mit diesem Framing in den nächsten möglicherweise 4 Jahren umgehen.
Ich würde sagen Mitte-Koalition, weil das hat Friedrich Merz heute ganz gut gesagt. Auch Klingbeil hat das erwähnt. Wir sind zum Erfolg verdammt und wir müssen in der Mitte was zustande bringen. Sonst wird es düster und deswegen wäre für mich Mitte-Koalition, denn das sieht man auch im Bundestag, es ist jetzt eine Mitte-Koalition.
Und bei einer Mitte-Koalition kriegt man Kritik von beiden Seiten. Das wird nicht einfach. Es wird ein Zwei-Fronten-Krieg. In der Mitte reibt sich's auch leichter auf. Ich glaube, dass Friedrich Merz vor allem als internationale Figur sichtbar sein wird. Das war auch heute in der Pressekonferenz klar.
Gut Englisch geantwortet.
Er hat ein klares Statement, eine Botschaft an Donald Trump gesetzt. Vielleicht war das heute sogar das Wichtigste. Germany is back on track und möglicherweise wird uns die nächsten Wochen und das nächste Jahre dieses Thema der internationalen Sichtbarkeit Deutschlands und von Friedrich Merz am meisten beschäftigen.
Das wird uns auch in der Phoenix-Runde weiterhin sehr beschäftigen. Wir haben das ganz genau im Blick. Kerstin Münstermann, Julia Reuschenbach, Johannes Hilje und Volker Riesing, ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen bleiben wir noch beim Thema. Da geht es dann ums Kabinett Merz. Wir haben das hier ja schon andiskutiert und die Frage, wer gewinnt, wer verliert. Also ein Blick nochmal auf Personal. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer darin unter anderem natürlich die Reaktion der anderen auf den heutigen Tag und die Vorstellung des Koalitionsvertrags. Bleiben Sie bei uns.